NDR Info. Redezeit.
Wohin steuert die Bahn? Warum der neue Chef Weichen stellen muss? Das ist unser Thema heute Abend in der Redezeit. Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen Michael Weidemann. Rüdiger Grube, bisher der Bahnchef, hat das Handtuch geworfen. Auf den neuen Mann oder die Frau an der Spitze des Staatskonzerns wartet eine Herkulesaufgabe. Zuverlässigkeit und Komfort der Züge lassen nach wie vor zu wünschen übrig. Tarifauseinandersetzungen arten regelmäßig in Arbeitskämpfe aus. Und in der Öffentlichkeitsarbeit, wie bei ihrer Informationspolitik, ist die Bahn zum Gespött der Nation geworden. Was muss der neue Bahnchef als erstes anpacken? Wie kann man den Zugverkehr endlich pünktlicher machen? Ist Bahnfahren schlicht zu teuer? Und was wird aus dem Gütertransport, der auf der Schiene immer mehr ins Hintertreffen gerät? Wo ist der dringendste Handlungsbedarf? Darüber, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir heute Abend diskutieren mit Ihnen und mit Experten, die wir in unsere Sendung eingeladen haben. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777, 08 und dreimal die 0 441777. Oder beteiligen Sie sich doch übers Internet an unserer Sendung. ndr.de/redezeit heißt unsere Webadresse. Da müssen Sie dort das Thema der heutigen Sendung anklicken und können uns dann eine E-Mail schicken. Geld verdienen oder das bestmögliche Verkehrsangebot machen? Welches Ziel hat die Deutsche Bahn? Die Politik fordert, beide Vorgaben gleichermaßen zu erfüllen. Geht das überhaupt? Oder muss sich das Management für eine Richtung entscheiden, um das Unternehmen auf stabileren Kurs zu bringen? Was denken Sie? Machen Sie mit bei der Redezeit auf NDR Info. Hier noch einmal unsere Telefonnummer 08000 441777. Mit dem Bahnfahren hat fast jeder so seine Erfahrungen gemacht. Einige Passanten auf der Straße haben Silvia Buckel erzählt, woran es aus ihrer Sicht bei der Bahn vor allem hakt.
Ich würde mir, glaube ich, eine offenere Kommunikation zu den Problemen wünschen. Wenn es irgendwie massive Verspätungen gibt oder zu wenig Bahnmaterial, dass einfach auch offen darüber kommuniziert wird.
Also für Fernreise ist das schon kritisch. Zum Teil sind dann da Billigflieger auch billiger. Da überlegt man sich schon, ob sich das überhaupt lohnt, mit der Bahn zu fahren.
Mir fällt spontan nur ein, dass sie pünktlicher sein müsste. Ich komme aus Elmshorn. Steht ganz oft dran, kommt 5 Minuten später, kommt 10 Minuten später. Ansonsten fahre ich gerne. Also außer, dass WLAN noch nicht überall ist, aber da arbeitet die Bahn ja dran.
Ich fahre sehr gerne Fahrrad und ich finde es sehr gut, dass in dem neuen ICE 4 die Fahrradmitnahme, wenn auch begrenzt, möglich ist. Und das ist aus meiner Sicht ausbaufähig, weil ich es eigentlich ganz sinnvoll finde, das Fahrrad sozusagen für die letzte Meile zu nehmen.
Also momentan fahren ja eher die älteren Waggons Richtung Sylt. Das könnte man natürlich verbessern, dass es neuere, modernere sind.
Ich finde es sehr, sehr schade, dass die öffentlichen Toiletten in Bahnhöfen jetzt an eine Privatfirma abgegeben wurden und ein allgemeines Bedürfnis jetzt teuer bezahlt werden muss.
Ich vermisse auch die Schalter. Also ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich finde das schade, dass immer mehr auf Automaten umgestellt wird und weniger dieser persönliche Bahnservice da ist.
Ist also mangelnder Service das entscheidende Problem der Bahn oder muss der ganze Konzern vollkommen umgestaltet werden? Ihre Meinung ist gefragt. Hier noch einmal die Telefonnummer, wenn Sie sich an unserer Redezeit heute Abend beteiligen wollen. 08000 441777. Zu unseren Experten. Aus dem Landesfunkhaus des NDR in Kiel ist uns Karl-Peter Naumann zugeschaltet, der Ehrenvorsitzende des Fahrgastinteressenverbandes Pro Bahn. Schönen guten Abend, Herr Naumann.
Einen schönen guten Abend.
Herr Naumann, ausländische Besucher, wenn die nach Deutschland kommen und uns hier als Weltmarktführer in Sachen Qualität und Zuverlässigkeit betrachten, die sind oft völlig baff, wenn sie die Realität unseres Schienenverkehrs kennenlernen. Was läuft da eigentlich so grundsätzlich schief bei der Bahn?
Nun, zunächst mal geben wir viel zu wenig Geld für die Schiene aus. Wenn wir uns vergleichen im europäischen Umfeld, in der Schweiz zum Beispiel wird pro Einwohner das Fünffache in das System Schiene investiert. Und wir investieren eigentlich viel zu viel in das System Straße. die künstlich billig gehalten wird. Man darf sich zum Beispiel nicht wundern, wenn der Güterverkehr sich auf die Straße verlagert, wenn ich die Maut für LKWs senke und gleichzeitig eine Stromsteuer für elektrische und umweltfreundliche Transporte auf der Schiene einführe.
Also der Mangel an Kapital, und das ist dann sozusagen der Auslöser für alle weiteren Probleme, oder gibt es da auch Management-Schwierigkeiten?
Sicherlich ist es nicht das einzige Problem, aber die Rahmenbedingungen sind schon sehr entscheidend. Und natürlich müssen auch die Manager, und das meine ich jetzt also auch wirklich im Plural, sich eben mit ihren Kunden beschäftigen. Sie müssen sehen, was im Güterverkehr schiefläuft, und sie müssen eben auch selbst Eisenbahn fahren und nicht nur im ICE, sondern auch in den Regionalzügen und eben auch mal einen Anschluss versäumen, damit sie wissen, wo es wirklich hakt und wo man nachbessern muss und auch wie sich Reisende fühlen. Ich unterstreiche das Wort fühlen hier ganz besonders.
Vielen Dank. In unserem Berliner ARD-Hauptstadtstudio begrüße ich Anja Smetanin vom Verkehrsclub Deutschland. Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Smetanin, die Bahn soll so viele Ziele erfüllen, also eine attraktive Alternative zu Auto und Flugzeug sein, kostengünstige Tickets anbieten, trotzdem profitabel sein dabei und eigene Schulden abbauen. Aber die Bahn könnte ja noch einen ganz anderen Zweck erfüllen, nämlich bei aller Mobilität auch unsere Umwelt schützen helfen. Was meinen Sie, wird dieser ökologische Aspekt eigentlich ausreichend berücksichtigt?
Ich würde es ein bisschen andersherum sagen, dass der Bahn eine große Rolle im Klimaschutz zukommt. Gerade wenn wir auf die verabschiedeten Klimaschutzziele von Paris schauen, dann muss der Verkehr bis 2050 klimaneutral gestaltet werden. Und dann kann und dann muss die Bahn auch ein Zugpferd sein, um diese Verkehrswende einzuleiten. Und diese Potenziale, die die Bahn hat, die muss sie noch besser ausspielen.
Können Sie das mal konkreter sagen? Wo könnte die Bahn da ihren ökologischen Vorteil noch zeigen?
Also die Bahn braucht, was man auch noch dazu sagen muss, natürlich auch die Verkehrspolitik dahinter. Sie braucht eine Vision, ein klares Ziel mit einem Verkehrsministerium, was zur Schiene steht. Und wenn man gemeinsam dieses Ziel dann klar definiert hat, dann kommt der Bahn auch die Rolle zu, natürlich das Netz auszubauen, das Netz leistungsfähiger zu machen, dass wir die Engpässe beseitigen, dass Knoten ausgebaut werden, sodass auch mehr Verkehr wieder auf die Schiene verlagert werden kann. Das gilt für den Güterverkehr wie auch Personenverkehr.
Also könnte man sagen, wenn es immer noch mehr Passagiere gibt, die dann den Zug wählen statt des Autos oder des Flugzeugs, und wenn mehr Güter vom LKW auf die Schiene kommen, das ist dann schon der ökologische Vorteil der Bahn. Oder gibt es da noch mehr?
Das ist ein entscheidender Vorteil der Bahn. Und ein zweiter Punkt sind natürlich die erneuerbaren Energien am Bahnstrom. Da ist die Bahn schon nicht schlecht. Momentan liegen wir da etwa bei 42%, die eingesetzt werden. Aber da könnte die Bahn auch noch ambitionierter sein. Und wir würden sagen, ein gutes Ziel wäre 2030 100% regenerative Energien am Bahnstrom. Und dann sollte sich die Bahn aber auch davon verabschieden, jetzt noch mehr auf Kohlekraft zu setzen und zum Beispiel den Bau eines neuen Kohlekraftwerks Datteln 4 zu unterstützen. Also es wäre der umgedrehte Weg richtig, hier auch das mit voranzutreiben, dass mehr regenerative Energien erzeugt werden und auch eingesetzt werden.
In einem Studio in Frankfurt sitzt Alexander Kirchner. Er ist Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des Bahnaufsichtsrates. Schönen guten Abend, Herr Kirchner.
Guten Abend.
Herr Kirchner, in der gut 20-jährigen Geschichte, seit es den Konzern Deutsche Bahn gibt, da hat es diesen Zielkonflikt ja immer gegeben. Auf der einen Seite seid profitabel, damit wir euch auch an die Börse bringen können, aber bietet gleichzeitig ein flächendeckendes und optimales Angebot für alle Fahrgäste. Das steht ja nun einmal auch per Definition im Konflikt zueinander. Welches Ziel soll der neue Bahnchef aus Gewerkschaftssicht in den Vordergrund stellen?
Also eindeutig das Thema Pünktlichkeit, Qualität, Service, Sicherheit. Das sind die Themen, die die Bevölkerung will und die letztendlich auch für den Erfolg des Systems Bahn gegenüber anderen Verkehrsträgern ausschlaggebend sind. Sie haben die ganze Zeit von der Bahn gesprochen. Mit der Bahnreform wurde der Verkehrsmarkt Eisenbahn liberalisiert. Heute haben wir im Schienengüterverkehr etwa 44% Marktanteil, die nicht mehr von der Deutschen Bahn AG erbracht werden, sondern von rund 170 Eisenbahnverkehrsunternehmen, und auch im Schienenpersonennahverkehr gibt es über 25% Marktanteilen jetzt von Wettbewerbsbahnen, etwa 70 Unternehmen, die dort auf dem Markt sind. Von daher ist es immer die Frage, reden wir über das System Schiene und die Bahn als Ganzes oder von der Bahn AG. Wenn wir von der Bahn AG reden, glaube ich, ist es notwendig, wirklich mehr zu tun für Pünktlichkeit und Qualität, den Kunden stärker in den Mittelpunkt zu nehmen und insbesondere natürlich auch die Infrastrukturentwicklung so zu betreiben, dass Eisenbahn tatsächlich eine Chance gegenüber den anderen Verkehrsträgern hat.
Ich höre daraus sowohl eine Kritik an der Politik und den Vorgaben wie auch an der Managementpraxis der Führung der Deutschen Bahn. Haben da beide versagt?
Ja, selbstverständlich. Einmal, was die Politik anbelangt, hat man zwar die Bahnreform 1993, 94 auf den Weg gebracht, aber von diesem Zeitpunkt aus sich einfach nicht an dem gehalten, was man damals vereinbart hat. Die Infrastruktur wurde unterfinanziert und deshalb haben wir heute in vielen Bereichen der Bahn Engpässe in dem System, dass einfach die Infrastruktur, die wir brauchen, um auch mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, nicht vorhanden ist. Und die Wettbewerbsbedingungen wurden nicht fair verändert zwischen den Verkehrsträgern, sondern immer wieder, auch in diesem Jahr, wieder mit einer Bevorzugung des Luftverkehrs, die Rahmenbedingungen für die anderen Verkehrsträger verbessert wären, so für die Schienen dann immer verschlechtert worden sind. Das darf aber nicht hinwegtäuschen, dass auch innerhalb der Bahn selbst, der Bahn AG selbst Fehler gemacht worden sind. Also eine sehr lange Orientierung an dem Thema Börsengang und Kapitalmarktfähigkeit und das Rückschrauben von Qualität und Pünktlichkeit gegenüber diesem Ziel hat dazu geführt, dass wir heute einen Zustand haben, der für, glaube ich, auch viele Reisende nicht mehr akzeptabel ist.
Ebenfalls zu Gast in unserem Berliner Hauptstadtstudio begrüße ich die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Kirsten Lühmann. Schönen guten Abend, Frau Lühmann.
Guten Abend.
Frau Lühmann, auch Sie sitzen im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, allerdings erst seit 2,5 Jahren. Wenn man jetzt all diese Probleme hört und betrachtet, die ja eher größer geworden sind als kleiner, aus Ihrer Sicht, welchen Anteil daran muss sich die Bundespolitik zuschreiben lassen?
Zum einen finde ich es sehr gut, dass die Bundespolitik sich jetzt endgültig von diesem Börsengang verabschiedet hat. Ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiges Signal. Und der zweite Punkt ist, dass wir erkannt haben, dass viele Probleme mit der Kapazität des Netzes zusammenhängen. Und insofern haben wir auch in der letzten Legislatur in dieses Netz deutlich mehr Geld reingegeben über verschiedene Kanäle. Und wir sehen jetzt, Herr Kirchner hat angesprochen, dass in der Vergangenheit da sehr wenig passiert ist, dass es jetzt natürlich schwierig ist, das alles nachzuholen. Das heißt, es ist schwierig, die Planungskapazitäten zu finden, um dieses Geld umzusetzen. Und wir stellen natürlich fest, dass die Menschen, die an Bahnschienen wohnen, inzwischen auch sensibler geworden ist gegenüber solchen Themen wie zum Beispiel Lärm. Das heißt, es reicht nicht allein, dass wir mehr Geld ausgeben, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass dieses Geld im Netz auch verbaut wird. Und das Zweite ist, dass wir, glaube ich, mit der Verabschiedung des Klimaschutzplanes von Paris auch in der Politik ein Umdenken machen müssen. Wir brauchen eine Verkehrswende. Wir haben uns verpflichtet, den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Und der Verkehrsbereich muss davon 10 Millionen Tonnen pro Jahr erfüllen. Und das bedeutet auch, dass wir die Bahn noch weiter stärken müssen. Und aufgrund der Tatsache, dass es ja die Bahn inzwischen zwischen den Staatskonzern Deutsche Bahn AG und den vielen Privaten aufzuteilen gibt, müssen wir also in der Politik eine Möglichkeit finden, um die Kosten so zu senken für alle Beteiligten, dass die Bahn sowohl im Güterbereich als auch im Personenbereich wieder attraktiver wird. Und dazu gibt es ja auch Ideen.
Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen Sie zu Wort. 08000 441777, unsere Telefonnummer, wenn Sie sich an der Diskussion beteiligen wollen. Und gewählt hat diese Nummer Rainer Rückert aus Stralsund. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend in die Runde.
Herr Rückert, sehen Sie die Bahn eher durch die Politik oder durch das eigene Management behindert?
Es ist sicherlich beides, aber ich denke, man darf nicht vergessen, dass das Management im Übrigen auch, insbesondere Herr Meder, und der zu Recht ja sehr stark kritisiert wurde und wird, nur genau das umgesetzt wird, was von der Politik vorgegeben wird. Eigentümer der Bahn ist der Bund und der Bund lässt seit Jahrzehnten nichts unversucht, um die Straße auszubauen und die Schiene zu schwächen. Jedes Jahr werden Milliarden und Abermilliarden allein in den Neubau von Autobahnen gesteckt. Wenn ich an den neuen Verkehrs- oder so neu ist er zum Glück jetzt auch nicht mehr, sondern tritt vielleicht auch bald ab, im Verkehrsminister Dobrindt denke, mit seinen Gigalinern, die er neuerdings zugelassen hat, mit den Fernbussen. Es wird, denke ich, nichts unversucht gelassen, um die Straße zu stärken. Und bei der Bahn wird dann gespart. Es werden Strecken kaputt gespart. Es werden Weichen ausgebaut. Es gibt keine Überholgleise mehr. Das Netz ist kaputt. Und auf einem derartigen kaputten Netz können Sie natürlich keine Züge fahren, keine pünktlichen Züge und keine zuverlässigen Züge. Ein Beispiel vielleicht. In der Schweiz hat man ja kürzlich den 60 Kilometer langen Gotthardtunnel ausgebaut oder neu gebaut. Und Deutschland hatte sich verpflichtet, vor rund 20 Jahren dazu die Zulaufstrecken auszubauen. Das hat man bis heute nicht geschafft. Man weiß bis heute nicht, wann sie fertig wird. Frau Merkel musste nach Zürich und musste kleinlaut gestehen, wir sind hinterher, wir geloben Besserung. Es passiert aber nichts. Im Gegenteil, es wird noch mehr Geld in die Straße gesteckt. Und nur als Beispiel, Herr Naumann sprach davon, dass zu wenig Geld in die Bahn fließt. Es wird in der gesamten EU nirgendwo so wenig Geld für die Bahn ausgegeben, für das Netz investiert wie in Deutschland. Einzige Ausnahme ist Griechenland. Und ich denke, die sind noch schlechter als wir. Und das ist, denke ich, aber keine Frage des Geldes. Geld ist in Deutschland offensichtlich genug für alles da. Es ist einfach eine Frage des politischen Willens. Man will offensichtlich nicht.
Herr Rückert, ich gebe die Frage weiter mal an Kirsten Lühmann. Gehen Sie auch davon aus, dass in der politischen Diskussion es einfach nicht genügend Unterstützung für die Bahn und für Investitionen in die Bahn gibt? Grundsätzlich und über einen längeren Zeitraum schon nicht.
In der Vergangenheit mag das so gewesen sein. Für diese Regierung kann ich das definitiv verneinen. Ich hatte es schon angesprochen, wir haben sowohl in diese Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung deutlich mehr Geld reingegeben, als auch bei den Regionalisierungsmitteln und letztendlich auch bei den Bedarfsplanmitteln. Also insgesamt sind es im Zeitraum von 5 Jahren über 20 Milliarden Euro zusätzlich. Das heißt, zu sagen, wir bauen nur die Straße aus, ist nicht richtig. Es ist aus meiner Sicht, und die Zahlen geben das auch nicht her, nicht richtig, dass der Güterverkehr von der Bahn auf die Straße abwandert. Richtig ist, dass wir einen starken Anstieg des Güterverkehrs haben und davon landet einfach nicht genug auf der Schiene.
Aber das ist doch auch ein politisches Versagen, oder?
Warum landet er nicht auf der Schiene? Unter anderem auch, weil das Netz die Kapazität es nicht hergibt. Und darum haben wir ja auch dieses Geld investiert in die Schiene. Nun ist es bei der Schiene, aber bei der Straße genauso nicht so, dass sie heute das Geld zur Verfügung stellen und morgen haben sie die Kapazitätserhöhung. Wir haben ja auch in diesem Bundesverkehrswegeplan deutliche Ausbauziele formuliert und es muss jetzt aber so weitergehen. Das ist richtig und es muss noch etwas passieren. Es reicht nicht aus, dass wir das Netz ausbauen, sondern wir müssen auch die Kosten senken. Das heißt, wir müssen die Gebühren für die Züge, die auf diesen Schienen fahren, sowohl für die Güterzüge als auch für die Personenzüge, deutlich senken, damit wir dann endlich auch das Ziel erreichen, was sich alle letzten Regierungen auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich mehr Verkehr auf die Schiene.
Die Ziele also sind positiv, so klingt es jedenfalls Karl-Peter Naumann als Ehrenvorsitzender des Fahrgastinteressenverbandes Pro Bahn. Sie beklagen ja, oder Ihre Organisation, einen Investitionsstau. Wird der jetzt endlich angegangen, so wie Frau Lühmann sagt?
Er wird ein wenig angegangen, aber wenn man sich gerade mal die Heimat von Herrn Rückert anschaut, nämlich Stralsund, was da passiert ist. Da hat man Straßen gebaut, Umgehungsstraßen gebaut, eine neue Querung über den Strelasund gebaut, alles für die Straße. Und die Schiene, was hat man da gemacht? Man hat die Schwellen erneuert und die Strecke, die Hauptzufuhrstrecke von Rostock ist nach wie vor eingleisig. Diese eingleisige Bahnstrecke muss mit einer Autobahn, mit der A20, konkurrieren. Und auch in Richtung Berlin haben wir eine eingleisige Strecke mit Tempo 80 Höchstgeschwindigkeit und eine zweigleisige Strecke mit Tempo 120 Höchstgeschwindigkeit. Damit kann die Bahn nicht konkurrieren. Da kann man sich auf den Kopf stellen. Und da ist auch im neuen Bundesverkehrswegeplan nichts davon zu sehen, dass sich hier etwas ändert und dass die Fehler der Vergangenheit ausgemerzt werden. Also ich kann Herrn Rückert komplett verstehen, wenn er gerade als Stralsunder verzweifelt ist. Stralsund hat einen wunderschönen Bahnhof. Da macht es richtig Spaß, in den Zug einzusteigen. Aber wenn man im Zug dann drin sitzt, dann geht es sehr langsam weiter und man muss auch immer sehr, sehr lange warten, bis der nächste Zug dann kommt.
08000 44 1777, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie eine Meinung haben zur Zukunft der Bahn und dem, was der neue Bahnchef leisten muss, dann rufen Sie uns doch an unter dieser Nummer. Das hat auch getan Robert Schmiedel aus Göttingen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Schmiedel, Ihre Meinung.
Hat das Management der Deutschen Bahn versagt? Nein, hat es nicht. Der Eigentümer, der Besitzer, die Bundesrepublik hat versagt. Dann zweitens, ein Gigaliner kann zwar einigen bis mehr transportieren als ein LKW, aber sinnvoller ist, wenn man halt das Prinzip der rollenden Landstraße verwendet. Das heißt, die LKWs fahren auf dem Zug drauf und kommen am Zielort an und von da werden sie über den gewerblichen Güterkraftverkehr weiterverteilt. Und dann, wenn sie mal Richtung vom Westen in den Osten fahren, Thüringen, Nordhausen, dann sehen Sie, wie viele Gleise da abgerissen worden sind. Wenn Sie den Bahnhof bei Mühlhausen sehen, da sehen Sie massiv abgerissene Gleise. Das war mal früher ein großer Bahnhof gewesen. Und das ist fatal. Die Bahn wurde kaputt gemacht und bewusst kaputt gemacht, damit die Automanager das Auto stärken können und die Bahn schwächen können. Und auch wenn jetzt die Elektromobile kommen und jetzt in der Info auch berichtet hat, dass in Schleswig-Holstein eine Teststrecke für so LKW-Trolleys angelegt werden soll, wo die Autos soll mit Diesel oder mit Strom auf die Autobahn auffahren oder mit Strom und Diesel weiterfahren, das ist totaler Schwachsinn. Da ist ein Eisenbahngüterverkehrszug günstiger.
Mhm. Anja Smetanin vom Verkehrsclub Deutschland, solche Kombinationen aus Schiene und Straße, das wird ja immer propagiert, auch als die einerseits schnellste, andererseits auch ökologisch sinnvollste Lösung. Die Konzepte, die da bestehen, wie bewerten Sie und Ihr Verkehrsclub das?
Das wäre sicherlich ein gutes Prinzip, wenn es dann funktionieren würde. Wir sehen es ja gerade problematisch bei den Gigalinern jetzt, wo die Freigabe erteilt ist für bestimmte Straßen, dass wenn die dann auf den Zug umgelagert werden wollen, dass das eben teilweise nicht funktioniert, weil es nicht kompatibel ist. Also da braucht es einfach wirklich ein Gesamtkonzept, wo man gemeinsam schaut, welche Teile kann die Bahn übernehmen und wo kann ergänzend der LKW wirken. Und das muss eben einfach stärker Hand in Hand gehen, das ist ganz klar.
Fehlt es da an den Konzepten oder tatsächlich am politischen Willen aus Ihrer Sicht?
Es fehlt in erster Linie auch noch an dem Willen, auch zum Beispiel, dass die Umweltpolitik gemeinsam mit der Verkehrspolitik Hand in Hand geht und dass man eine gemeinsame Vision, ein gesamtes verkehrspolitisches Konzept erarbeitet und dann der Bahn eine klare Aufgabe zuschreibt und nicht zu viele Aufgaben.
Unser nächster Hörer ist Hans-Wilhelm Traulsen aus Kiel. Schönen guten Abend an die Förde.
Ja. Moin, moin.
Moin. Ihr Beitrag.
Ich kann, ja genau, also wie gesagt, ich fahre regelmäßig die Strecke Kiel-Gießen, aber bin zeitlich nicht gebunden. Also ich fahre, meine Lieblingsfahrt ist morgens um 4 Uhr der Zug los am Freitag, bin um 10 Uhr in Gießen. Was mich stört, ist natürlich, die Bahn hat enorm enge Umsteigefenster, also 8 Minuten, 10 Minuten. Wenn man noch jung ist und beweglich, ist das kein Problem. Wenn der Zug mal 5 Minuten hinkt, dann ist es schwer, große Strecken, wie gerade Kassel-Wilhelmshöhe, einfach so schnell mal zu überbrücken, das ist nicht so einfach. Das finde ich natürlich ätzend. Ich meine, da nervt sich die Bahn natürlich selber, weil sie fährt so eng, dass man das manchmal gar nicht schafft. Andersrum ist natürlich auch fantastisch. Sie fahren jetzt hier los und sind minutengenau, landen sie 500 Kilometer weiter auf dem Punkt. Das finde ich gut, aber die Umsteigefenster sind mir persönlich zu eng. Und dann natürlich, was die Vorredner schon sagten, es fehlt natürlich der Wille von allen irgendwie, dass man das miteinander kombiniert, Bahn und Straße. Also nur Bahn geht nicht, nur Straße geht auch nicht. Man muss es kombinieren und das ist wahrscheinlich eher so ein Lobbyistenproblem wahrscheinlich so. Ne? Jeder will so viel vom Kuchen haben, wie geht. Ich finde, man muss das einfach so tragen. Also die Bahn an sich ist eine feine Sache. Also ich war früher, fand ich Bahnfahren doof. Ja, ganz im Ernst. Bahnfahren fand ich, wie langweilig für einen Bahnfahrer, habe ich mir gedacht. Aber ehrlich gesagt, es ist völlig entspannt. Ich steige ein, kann schlafen, steige aus, steige um, fahre weiter und schaffe 600 Kilometer in unter 6 Stunden. Das schaffe ich nicht mal mit dem Auto.
Ja. Herr Traulsen, das Image der Bahn hat sich, was das angeht, offensichtlich tatsächlich verbessert. Und nicht nur aufgrund von besserer Werbung, sondern der Komfort, wenn denn die Bahn fährt, der ist tatsächlich hoch. Aber Sie haben zwei Konflikte angesprochen, die wollen wir mit unseren Experten mal versuchen, ein bisschen aufzudröseln. Das eine, die kurzen Umsteigezeiten, was ja vor allen Dingen auch dann, nicht nur, wenn Sie nicht mehr so schnell unterwegs sind, sondern wenn es dann kleine Verspätungen gibt, auch sehr schwierig wird. Alexander Kirchner, Sie sind ja wirklich ein Mann der Praxis und kennen das in- und auswendig. Ist das tatsächlich eine Folge so dieser sehr engen Taktung, also unvermeidbar, oder könnte man daran arbeiten?
Da kann man auf alle Fälle dran arbeiten. Das hängt auch ein Stück weit da zusammen, dass gerade in der Kombination Schienenpersonennahverkehr und Fernverkehr es keine abgestimmte Planung gibt. Wir haben 26 Aufgabenträger, die ihrerseits entscheiden, wie Schienenpersonennahverkehr gemacht wird und wie dort die Fahrpläne sind. Und dann eine Bahn AG, die den Fernverkehr organisiert und versucht, das übereinzukriegen. Was dort fehlt, ist ein abgestimmter Tag, der dazu führt, dass auch Übergänge vernünftig gehen. Ein Beispiel ist beispielsweise in der Schweiz, wo das viel besser aufeinander integriert stattfindet. In Deutschland gibt es die Diskussion über den Deutschland-Takt, ein Versuch, das genau hinzubekommen, nämlich den gesamten Schienenverkehr besser aufeinander abzustimmen. Und das ist mehr als notwendig.
In Japan zum Beispiel schaffen die es ja manchmal tatsächlich oder in der Regel minutengenau ihre Züge ankommen zu lassen. Was machen die anders als die Deutsche Bahn?
Ja, die Bahn dort ist ganz anders aufgestellt. Die Bahn, gerade im Fernverkehr, fährt auf Strecken, die nur vom Fernverkehr genutzt werden. Das ist ähnlich wie U-Bahn fahren. Da kann man natürlich Fahrpläne ganz anders gestalten und auch einhalten, als wie wir es hier in Deutschland haben, dass wir auf einer Strecke den Schienenpersonennahverkehr, den Fern- und den Güterverkehr haben. Also von daher ist die Belastung, die wir hier auf dem Netz haben, wesentlich höher. Und die Mischverkehre lassen natürlich nicht solche Verkehre zu, wie das in Japan der Fall ist.
Zweites Thema, das Herr Trausen aufgebracht hatte, das war diese Kombination von Bahn und dann Anschlussverkehr. Da frage ich mal Karl-Peter Naumann von ProBahn. Die Bahn selber versucht ja auch mit Carsharing-Modellen und Ähnlichem solche Verbindungen zu verbessern. Hat das aus Ihrer Sicht geklappt oder müsste da mehr passieren?
Das ist eine ganz nette Zugabe, die man auch gut gebrauchen kann, Carsharing. Aber dort, wo man es eigentlich wirklich braucht, wenn man in die Fläche will, wenn ich beispielsweise am Sonntag von Hamburg aus nach Zeven in Niedersachsen möchte, dann bleibt mir eigentlich nur übrig, mit dem Zug bis Rothenburg zu fahren und mir ein normales Taxi zu nehmen, weil es dort überhaupt kein Angebot gibt, weder von der Bahn noch von anderen. Also hier ist in der Fläche noch sehr viel zu tun, im System Bahn selbst, gerade wenn wir den reinen Regionalverkehr nehmen, da funktioniert es deutlich besser. Aber das liegt zum großen Teil auch daran, dass wir für den Verkehr auf der Straße andere Aufgabenträger haben als für den Verkehr auf der Schiene. Genau wie Herr Kirchner das für Fern- und Nahverkehr beschrieben hat, so haben wir das auch eben zwischen Regionalverkehr und Busverkehr. Für den Regionalverkehr sind in der Regel die Länder zuständig, für den Busverkehr die Städte oder die Kommunen. Und es gibt reichlich Beispiele, wo der Bus 2 Minuten abfährt, bevor der Zug ankommt. Oder wie in Schleswig, da kommen sie mit dem Bus von der Stadt kurz vor der vollen Stunde am Bahnhof an und der Zug fährt dann zur Minute 39 ab und dann dürfen Sie dann 39 Minuten auf dem Bahnsteig warten. Das macht den Verkehr nicht attraktiver. Hier kommt es darauf an, gemeinschaftlich zu planen, so wie in der Schweiz. Da kommt, sagen wir mal, um 6 Minuten vor der vollen Stunde der Bus an. Um 5 Minuten vor der vollen Stunde kommt der zweite Bus an. Um 3 Minuten vor der vollen Stunde kommt der Regionalzug an. Um 1 Minute vor der vollen Stunde kommt der Fernzug an. Und in dem gleichen Abstand geht es dann danach wieder weiter. Und trotz der kurzen Umsteigezeiten funktioniert das, weil man sich eben auch überlegt, wo man die Züge halten lässt. Der Hörer vorhin hat gerade in den Kieler Bahnhof auch angesprochen. Ich habe es heute selbst in Kiel erlebt. Der Zug kommt auf Minute 40 an. Der gegenüberliegende Zug, der ein direkter Anschlusszug ist, fährt zur Minute 42 ab. Man muss nur über den Bahnsteig gehen, dann schafft man das. Das ist also auch eine Frage der Organisation, wie ich Anschlüsse organisiere.
Also mehr Koordination wird da gebraucht. Unser nächster Hörer ist Bernhard Schletter aus Berlin. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend in der Runde. Der irgendwie der vorvorletzte Hörer hat ja eigentlich schon alles das gesagt, was ich auch sagen wollte oder will. Es fehlt der politische Wille, die Bahn wirklich in Schuss zu halten und so zu betreiben, wie sie mal früher funktioniert hat und wie sie funktionieren sollte. Nicht? Die wird eben kaputt gewirtschaftet, schon seit Jahren.
Hm. Frau Lühmann, Sie haben ja vorhin alles geschildert, was da jetzt sozusagen politisch gemacht wird, verkehrspolitisch. Hat die Bahn da auch ein Imageproblem? Also ist es schwierig auch zu vermitteln, dass sozusagen dieser Investitionsstau jetzt aufgehoben wird?
Ja, insbesondere, weil ja jetzt auch aufgrund der Gelder, die wir zur Verfügung gestellt haben, aufgrund der erhöhten Bautätigkeit, es jetzt natürlich auch zu Engpässen und zu vermehrten Verspätungen kommt. Das ist ganz klar. Wenn im laufenden Betrieb neue Gleise gebaut werden, zum Beispiel neben 2 Gleise ein drittes gelegt wird, wie oben bei Lüneburg, das fördert Verspätungen und das fördert natürlich auch Unmut. Und das ist schwer zu erklären. Was wir allerdings auch gemacht haben, und da sind wir nicht alleine als Politik mit dabei. Es wurde vorhin gesagt, wir müssen die Lkw auf die Schiene bringen. Dazu gibt es diverse Ideen, dazu gibt es auch verschiedene neue Innovationen, zum Beispiel den Cargo Beamer. Und wir stellen auch jedes Jahr 120 Millionen Euro zur Verfügung, um diese Verladestationen zu bauen, um vom Zug auf den Lkw oder auf das Schiff zu kommen. Natürlich muss das Ganze wirtschaftlich sein. Und da sind wir dann wieder im Boot. Es reicht also nicht allein, dass wir den Firmen Geld zur Verfügung stellen, um solche Anlagen zu bauen. Wir müssen natürlich auch das Fahren auf der Schiene wirtschaftlicher machen. Und da haben sich viele vorgenommen für die nächste Legislatur, für die nächste Regierung, dass wir die Schienentrassenpreise halbieren müssen. Das würde dann allen zugutekommen. Wir müssen also A, das Netz ertüchtigen, damit wir nicht mehr so unpünktlich sind, und B, müssen wir das Fahren auf der Schiene billiger machen. Das können wir nur mit Steuergeldern machen. Und wir dürfen es nicht allein für die Deutsche Bahn AG machen, das hat Wettbewerbsgründe. Aber wenn wir das für alle machen, profitiert der Nahverkehr davon und auch die privaten Güterverkehre.
Herr Schletter, überzeugt Sie das?
Allein mir fehlt der Glaube. Schon so zigmal wird immer dasselbe erzählt, aber es passiert immer genau das Gegenteil im Endeffekt.
Ja, Sie hatten so den Eindruck vermittelt, dass die Investitionen in die Bahn früher besser funktioniert haben, dass da einfach die Bahn auch mehr Angebot hatte, das in Ihrem Sinne war. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Naja, es ist ja nur kaputt gespart und abgebaut worden. Streckenstilllegung, Bahnhöfestilllegung, nicht und so weiter. Personalabbau, möglichst wenig qualifizierte Kräfte reinstellen, immer billiger zu machen, nicht? Und dann passieren eben solche Sachen wie in Bad Aibling, nicht? Wo also irgendwelche Idioten da zwei Züge aufeinander fahren lassen, nicht?
Gut, da
das ist zwangsläufige Folge dann von so einer Politik.
Frau von Imhoff, Susanne von Imhoff aus Vize hat uns angerufen unter 08000 441777. Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ihr Beitrag zur Sendung, bitte.
Mein Beitrag zur Sendung ist, dass ich seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten, beobachte, dass die Autolobby offensichtlich so massiv ist, und das macht das sehr deutlich, wie Herr Minister Dobrindt agiert. Die gesamte Schwerpunktdiskussion läuft nicht über die Bahn, was das Ministerium und die Politik angeht, sondern sie läuft über den Autoverkehr, über die Maut, über all solche Dinge. Und ich wohne in einer Region, die direkt an der Elbe liegt, 6 Kilometer von Gorleben weg. Die gesamten Anschlüsse per Bahn Richtung Ostsee sind abgeschafft worden. Die Bahnverbindung dorthin ist nicht gehalten worden. Das heißt, in unserer Gegend gibt es den Problemfeld immer zugunsten von Brücken und Autos und Autotransportern. Hier ist einfach eine ganz miserable Anbindung von Normalverkehr. Die Busse fahren höchstens einmal am Tag im Dorf. Wir haben keine gute Koordination von hier zu den nächsten Bahnhöfen. Die Bahnhöfe sind zum Teil abgeschafft worden. Jetzt soll Leitstade noch abgeschafft werden. Ein Bahnhof, wo viele aus dem Einzugsgebiet Lüneburg sind, wo 1600 Unterschriften übergeben worden sind. Es scheint niemand zu bewegen, mit der Begründung Verkürzung der Bahnstrecken. Mhm. Ich könnte jetzt weitermachen. Das ist eine Politik, die sich fortsetzt, denn der Schwerpunkt ist ja auf die interessanten Strecken zwischen Hamburg oder Frankfurt und Berlin oder sonst wo gelegt worden. Die schnellen Züge, ICE, sind gefördert worden. Der gesamte Regionalverkehr in unsere Gegenden, und das kann man, egal ob Niedersachsen, ob Richtung Nordsee, Richtung Ostsee, überall sehen, das ist kein Thema. Und an der Stelle werden die Menschen ärgerlich. Und an der Stelle wird auch die Frage gestellt, was tut Politik eigentlich, wenn sie diese Konzepte fördert?
Ja.
Inklusive der ganzen Umweltbelastung, die dadurch für mich entstehen. Ich würde mein Auto gerne stehen lassen, kann ich nicht. Ich bin darauf angewiesen, weil die Verkehrskonzeption der Politik einfach nicht hinhaut. Und das bemängle ich zutiefst. Da sind solche Einzelmaßnahmen, wie sie gerade gesagt worden sind. Wir geben so und so viel, 100.000 und sonst noch wie Gelder dann weg. Ja, wozu?
Frau von Immer, ich glaube, die Botschaft ist, glaube ich, verstanden. Und Karl-Peter Naumann von ProBahn hat vorhin auch nochmal deutlich gemacht, es gibt sozusagen den Bund, der den Fernverkehr betreibt und dann die vor allen Dingen Bundesländer, also die Landesregierung, die diesen regionalen Schienenverkehr zu regeln haben. Und ich frage mal Alexander Kirchner von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Man hat fast den Eindruck, als wenn das Versagen bei den Landesregierungen größer ist als beim Bund, wenn man so die letzten Beiträge unserer Hörerinnen und Hörer nimmt.
Ob das größer oder weniger groß ist, ist, glaube ich, nicht das Problem. Es gibt kein integriertes Konzept, kein Gesamtkonzept. Wir haben 26 Aufgabenträger, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, die jeweils für sich eine eigene Eisenbahn entwickeln und es keine abgestimmte Verkehrspolitik gibt. Einmal für den Bereich Bahn, aber auch übergreifend. Elektromobilität findet auf der Bahn statt. Wir fahren 96% des Güterverkehrs elektrisch. Und gleichzeitig wird politisch entschieden, die Autobahnen zu elektrifizieren, um da LKWs fahren zu lassen. Und Oberleitung, Herr Schmidl hat das vorhin wieder dargestellt. Das ist Unsinn. Das ist ökologischer Unsinn, das ist volkswirtschaftlicher Unsinn. Und es fehlt an einem integrierten Gesamtkonzept, einem Masterplan Verkehr, wo jeder Verkehrsträger seine Aufgabe bekommt, aber auch dann klar auch die Investitionen in diese Verkehrsträger so gemacht werden, dass es sinnvoll gemacht wird. Wir bauen Flughäfen aus, Regionalflughäfen, da wird viel, viel Geld verbraten. Wir haben kein finanzielles Problem, es wird nur nicht vernünftig eingesetzt. Und wenn das passieren würde, zwischen Land, Bund, Kommunen, eine integrierte Verkehrspolitik, wo jeder Verkehrsträger seine Stärken ausbauen würde, würden wir mit weniger Geld wesentlich besseren Verkehr für die Menschen in Deutschland organisieren.
Es gibt ja Zuschüsse vom Bund an die Länder damit, die diesen Regionalverkehr auch organisieren. Anja Smetanin vom Verkehrsclub Deutschland. Nichtsdestotrotz höre ich auch solche Kritik an der regionalen Schienenversorgung immer wieder. Setzen die Länder das nur nicht richtig ein oder muss da noch mehr Geld kommen?
Ich glaube, bei dem Regional, also wir hatten ja das heute ganz viel angesprochen, inwieweit auch der Fernverkehr dann wieder abgestimmt ist mit der Regionalbahn, dass ich, wenn ich am Bahnhof ankomme, dann auch umsteigen kann in Bus und Bahn des Regionalverkehrs und das genauso funktioniert. Und die Frage ist, wie man das besser miteinander abstimmt. Im Regionalverkehr treten die Probleme, die wir für der Bahn immer so zuschreiben, dass sie nicht verlässlich ist, dass sie nicht pünktlich ist, dass nicht genug Züge zur Verfügung stehen, nicht so stark auf. Das ist auch ein Fakt. Aber es muss eine bessere Abstimmung geben und hier vielleicht auch eben nicht nur dann mit den Bussen und Bahnen. Herr Naumann hat es angesprochen, sagt, ist es schön, wenn es da ist, aber auch weitergedacht, welche anderen Verkehrsmittel des Umweltverbundes stehen dann noch auf dem Bahnhof zur Verfügung und habe ich dann auch einen einfachen Zugang dafür? Also hat die Stadt dafür gesorgt, dass zum Beispiel auch ein Carsharing-Platz am Bahnhof zur Verfügung steht, wo ich, wenn eben kein Bus mehr da ist, auch dieses Carsharing-Fahrzeug nutzen kann und trotzdem an mein Ziel kommen, weil ich ja nicht von Bahnhof zu Bahnhof reise, sondern von Haustür zu Haustür.
Kannst du noch kurz was ergänzen?
Ja, Herr Naumann.
Und zwar das Problem von der Frau von Imhoff. Das ist ja die Strecke von Lüneburg nach Dannenberg. Man möchte die Strecke beschleunigen, damit der Zug etwas weniger als eine Stunde braucht und man damit in 2 Stunden mit einem Zug hin und zurückfahren kann. Das ist für die Wirtschaftlichkeit sehr wichtig und eigentlich auch vernünftig. Nur, wie macht man es? Wie setzt man es um, indem man jetzt einfach einige Bahnhöfe schließt? Dann wird der Zug natürlich auch schneller. Man könnte die Strecke natürlich auch elektrisch betreiben mit Fahrzeugen, die besser beschleunigen. Und dann könnte man alle Bahnhöfe bedienen und auch auf eine Fahrzeit von unter einer Stunde kommen. Hier fehlt es einfach auch an Fantasie und auch an Bereitschaft, in der Region wirklich in die Infrastruktur zu investieren. Und das ist nicht die Aufgabe der Aufgabenträger, sondern das ist primär die Aufgabe des Bundes, denn das sind Bundesschienenwege und die sind genauso zu finanzieren wie Bundesstraßen.
Sie wollen damit sagen, dass wenn die Schienen schneller sind, die Züge schneller sind, dann könnten die Länder auch mehr Stationen bedienen? Habe ich das richtig verstanden?
So ist es.
Christa Uhlenbruch-Nussbaum aus Wolgast hat uns angerufen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde und in diesem Fall insbesondere auch an Herrn Naumann, den ich kenne, weil ich Beisitzerin bei den Usedomer Eisenbahnfreunden bin. Freue mich, dass ich mich hier kurz zum Wort melden kann. Nebenbei gesagt, auch als Sehbehinderte. Ich bin also nicht in der Lage, mich mit einem Auto selbst fortzubewegen und bin von daher auf die Bahn angewiesen. So, wenn man jetzt Strecken hat, wie hier zum Beispiel auf der Insel Usedom, bei der ich in der Lage bin, zwar in die Kaiserbäder zu fahren, die vielleicht den Hörern bekannt sind, dass man aber nicht wie früher von Berlin zum Beispiel über Kamin nach Heringsdorf-Swinemünde kommen kann, weil das leider nicht mit in den Bundesverkehrswegeplan gekommen ist. Und hier oben gibt es immer wieder Staus, sodass eine Umgehungsstraße in Wolgast gebaut werden muss, die wiederum in den Straßenverkehrswegeplan reingekommen ist. Dann frage ich mich natürlich, warum wird das nicht unterstützt, da hier oben sehr viele Naturschutzgebiete sind und die Urlauber nur noch im Stau stehen, was ja auch schon ein wirtschaftliches Problem wird, weil die Leute dann nicht mehr kommen wollen. Und ich bin selbst eben darauf angewiesen, kann mich dort hinten praktisch nicht mit eigener Hilfe bewegen, so wie viele andere Menschen auch. So, nun heißt es, soweit ich das mitbekommen habe, das sei hier Berlin, Kamin, Usedom sei Regionalverkehr. Und deswegen sei es nicht mit in den Bundesverkehrswegeplan reingekommen. Das ist eine Sache, die ich nicht ganz verstehe.
Ich weiß, dass in Mecklenburg-Vorpommern, Frau Ohlenbruch-Nussbaum, die Diskussion um die Frage, wie weit das östliche Mecklenburg und Vorpommern mit Schienenverkehr ausreichend versorgt ist, ist ein großes Thema, wie viele Infrastrukturdebatten in der Region. Mal etwas übergreifender gefragt, Kirsten Lühmann als verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, gibt es solche Probleme der flächendeckenden Versorgung eigentlich in den sogenannten neuen Bundesländern stärker als im Westen?
Es gibt sie dort sehr stark, weil auch das Streckennetz nicht komplett elektrifiziert ist oder nicht in dem Maße elektrifiziert ist wie in anderen Regionen, was natürlich zusätzlich erschwerend ist. Wir haben das eben schon gehört. Aber es gibt es durchaus. Wir hatten ja die Hörerin aus der Nähe von Gorleben, die von gleichen Problemen berichtet hat. Und wir kommen immer wieder zu dem Gleichen zurück, nämlich zu der Frage, wie wird in Deutschland Schienenverkehr oder überhaupt öffentlicher Personenverkehr organisiert, und wir haben nun mal die Verteilung der Zuständigkeiten. Und das Problem ist, glaube ich, auch schon mehrfach von Herrn Kirchner angesprochen, dass die verschiedenen Ebenen nicht ausreichend miteinander kommunizieren. Denn das Geld ist verteilt ganz klar nach Zuständigkeiten. Der Bund ist zuständig für den Güterverkehr, den Fernverkehr, die Länder für den Nahverkehr auf der Schiene, auch für die Schienen. Daher haben wir die Situation im Regionalverkehr, der nicht in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wird, weil der Bund gesagt hat, wir haben den Ländern Geld dafür gegeben. Das wollen sie selber entscheiden, wo sie das einsetzen. Dann sollen sie das bitte auch tun. Und dann nochmal die Kommune, die für den Busverkehr zuständig ist. Wenn wir wirklich eine Verkehrswende wollen, dann müssen wir es hinkriegen, dass diese verschiedenen politischen Ebenen enger miteinander zusammenarbeiten. Wir hoffen, dass es auf der Schiene zumindest mit dem Deutschlandtakt funktioniert. Das wird allerdings auch nicht in 2 Jahren umzusetzen sein. Die Schweiz, die so groß ist wie Nordrhein-Westfalen, hat dafür Jahrzehnte gebraucht. Wenn wir das in Deutschland in der gleichen Zeit schaffen, sind wir schon richtig gut. Und das Zweite, was wir mit hinkriegen müssen, ist, dass der Kunde, ohne dass er 27 verschiedene Tickets kaufen muss, wirklich von Tür zu Tür kommt. Denn selbst wenn wir das beste Angebot haben, wenn wir es dem Kunden, der Kundin, dann noch zusätzlich erschweren, dadurch, dass sie nicht mit einem Mal bezahlen, wirklich von Tür zu Tür kommt, dann werden die das auch nicht annehmen. Das kann ich verstehen.
Wir bekommen auch eine ganze Menge E-Mails, denn Sie können sich ja auch über unsere Webadresse und mit einer E-Mail an unserer Sendung beteiligen. So viele, dass wir leider nicht alle hier verlesen können, aber stellvertretend von Wilhelm Lefering aus Bremen die Anmerkung, dass das allgemeine Schienennetz ausgebaut und durch Effizienzverbesserung ökologischer und günstiger gemacht werden muss, ist vollkommen richtig. Jedoch wäre die einzige Kraft, die hier investieren würde, der Steuertopf. Der hier relevante öffentliche Sektor muss aber erstmal mit seinem völligen Missmanagement aufräumen, bevor radikale Investitionen in die Infrastruktur möglich sind. Er kritisiert also, dass die Steuergelder falsch an der falschen Stelle ausgegeben werden. Und eine Mail, die ich wirklich gerne vorlese, von Florian Seifried aus Hamburg. Er schreibt, ich würde gerne von jedem Experten, das machen wir nur so nicht, sage ich Ihnen gleich, Herr Seifried, mal ein positives Statement hören. Nicht alles ist schlecht, und dann zählt er ein paar Beispiele. Beispiele auf, die Sparpreise, die schneller gemachte Trasse Berlin-München, die WLAN-Versorgung und so weiter. Mit der tendenziell extrem negativen Sendung tragen sie dem schlechten Image der Bahn, zu dem schlechten Image der Bahn bei. Und er dachte, dass NDR Info vermehrt auch gute Nachrichten senden wollte. Also gute, wir sagen Perspektiven, also konstruktive Nachrichtenversorgung. Das muss ja nicht immer alles gut sein. Aber versuchen wir doch mal richtige positive Ansätze aufzugreifen. Alexander Kirchner als Vorsitzender der EVG-Gewerkschaft. Was macht die Bahn richtig?
Die Bahnen machen richtig, dass der Schienenpersonennahverkehr heute wesentlich besser ist, als er vor 20, 30 Jahren war. Wenn man sich an die alte Deutsche Bundesbahn zurückdenkt, dort waren Streckenstilllegungen an der Tagesordnung und der Schienenpersonennahverkehr war auf dem Abstellgleis. Also wenn das so weitergegangen wäre, hätten wir heute fast kaum noch irgendwo Schienenpersonennahverkehr. Die Regionalisierungsmittel und die Fokussierung auf den Schienenpersonennahverkehr hat die Bahn richtig nach vorne gebracht. Das ist wesentlich besser geworden. Und natürlich auch Service und Qualität. Die Kollegen in den Zügen leisten einen tollen Job, eine gute Arbeit und die Servicefreundlichkeit der Bahn heute oder der Bahnen heute ist wesentlich besser, als sie früher war.
Anja Smetanin, aus Sicht eines Verkehrsclubs, macht die Bahn auch was richtig? Hat sie da irgendwo auch mal die Weichen vernünftig gestellt?
Ja, zunächst einmal wollte ich Herrn Kirchner da recht geben, also dass wir auch beobachtet haben, dass Service und Qualität in der letzten Zeit besser geworden sind. Auch wir haben da ja jährlich einen Bahntest gemacht und das überprüft und wir kriegen mit, dass vieles, was von den Fahrgästen auch als Kritik geäußert wird, dann auch mit der Zeit umgesetzt wird und auch ausprobiert wird, sei es die Anzeige der Wagenreihung oder auch die Information an den Zügen, wenn es zu Verspätung kommt, warum, wie geht es weiter, da hat sich schon einiges verbessert. Was wir in letzter Zeit gesehen haben, was wir positiv finden, dass auch die Deutsche Bahn die Digitalisierung vorangebracht hat, dass wir das WLAN jetzt in den Zügen möglich ist und das auch in der ersten und zweiten Klasse. Das macht auf jeden Fall die Bahn attraktiver, auch mit der Bahn zu fahren und das Angebot wird besser. Also das ist ein absolut positiver Punkt.
Es beteiligen sich natürlich auch weiterhin Hörer über das Telefon 08000 44 1777, so wie Hannelore Streckebach aus Kuttenholz. Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Hallo. Ja, ich muss leider auch nochmal das Thema Kommunikation ansprechen, die in vielen Fällen überhaupt nicht klappt. Also ich bin aus Hamburg weggezogen in Landkreis Stade. Das heißt, die EVB, die Richtung Bremervörde fährt, die fährt nur einmal eine Stunde, die brauche ich immer. Und früher war das so, dass die EVB in Neugraben hielt. Man musste also nach Neugraben fahren. Und ich würde Ihnen wirklich gerne mal ein Beispiel nennen, was so typisch ist für die Bahn und so, wie ich das immer wieder erlebe. Die S-Bahn hat mal wieder Verspätung. Das war an einem sehr späten Abend, das heißt sehr spät, 8:30. Da fuhr damals meine letzte EVB von Neugraben. Wie gesagt, die fährt nur einmal eine Stunde. Die S-Bahn hatte Verspätung. Es wurde wie immer auch oder wie meistens nicht gesagt, wieso und warum und wann es denn weitergeht. Kurz und gut, ich kam also in Neugraben an und meine EVB war weg. Und es war im Winter und es waren wirklich minus 10 Grad und ich stand da und ich hätte fast geheult. Und da bin ich dann zu einer dieser Notrufsäulen gegangen, die da stand und habe der Dame das geschildert. Und da kriegte ich, ich fand das also derartig ignorant, da kriegte ich zu hören, ja wieso, dann nehmen Sie doch ein Taxi. Und da habe ich dann gesagt, also wissen Sie, das Taxi, das würde also mindestens 100 Euro kosten von Neugraden nach Kuttenholz. Ja, aber Sie haben doch sicher eine EC-Karte, also jeder Taxifahrer nimmt ja eine EC-Karte an. Kriegen Sie denn von uns wieder? Der hinter mir stand, der auch nicht mitkam, der sagte nur, haha, die kriegen Sie vielleicht in einem Jahr, kriegen Sie das Geld wieder. Ich stand also da und war völlig hilflos. Ich hatte keine Chance mehr. Und wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, dass ein junges Mädchen neben mir stand, die sagte, ich rufe mal eben meinen Freund an und wir gucken dann mal, der wohnt in Buxtehude. Und da muss ich auch hin, wir gucken mal, ob in Buxtehude vielleicht die EVB noch steht. Und wir sahen da aber auch keine. Und das fand ich ganz rührend. Der hat mich dann tatsächlich nach Kutenholz nach Hause gefahren, musste dann wieder zu sich nach Buxtehude zurückfahren. Und ich habe ihm, weil ich kam gerade von der Weihnachtsfeier, ich habe ihm dann hinten im Auto sitzend alle meine kleinen Weihnachtsgeschenke rübergereicht. Und dann kriegen sie noch dies und dann kriegen sie noch das und so weiter und so weiter. Also das passiert einem bei der Bahn wirklich sehr oft, muss ich sagen. Und es ist, was mich am meisten stört, ist die ich muss sagen, die Ignoranz, dass man nicht erfährt, wieso der Zug nun eigentlich nicht kommt oder verspätet kommt oder gar nicht kommt. Er kommt ja auch oft gar nicht. Und dann hat man Termine und muss dann beim Zahnarzt absagen. Und ich finde, das geht einfach nicht. Das geht so nicht.
Frau Streckebach, Sie sprechen ein Thema an, das ich in der Sendung schon viel früher erwartet hatte, nämlich tatsächlich die alltägliche Informationspolitik der Bahn. Da kann ja jeder von uns, der häufiger Bahn fährt, ein Lied von singen, nicht wahr, Karl-Peter Naumann?
So ist es. Da muss man allerdings auch sagen, dass der alte Bahnchef, Herr Dr. Grube, zumindest das Problem erkannt hat und eine sehr, sehr gute Abteilung eingesetzt hat, die jetzt dort aufräumt. Nur wenn man da mal reinschaut, wie viele verschiedene Informationswege es gibt und wie wenig das Ganze koordiniert wird, dann gehen einem schon die Haare aus. Also da wird man noch lange dran arbeiten, ein vernünftiges System zu haben, aber man ist wenigstens dran. Zu dem speziellen Thema vielleicht auch noch der Hinweis. In der Tat hat die Dame das Recht gehabt, ein Taxi erstattet zu bekommen. Das ergibt sich aus dem Fahrgastrechtegesetz. Aber hier ist es natürlich erforderlich, dass man ihr das auch entsprechend sagt und dass man natürlich auch Möglichkeiten schafft, über einen Taxischein, den gibt es nämlich bei der Bahn, dann auch das Taxi ohne Vorleistung benutzen zu können. Also hier ist noch vieles zu tun, wenngleich auf der anderen Seite, und lassen Sie mir jetzt auch noch ein positives Wort sagen, ich bin auch in der Kommission, der Eisenbahner mit Herz jedes Jahr wählt. Und was wir dort sehen an Eisenbahnern, die wirklich mit Herz für ihre Kunden vorgehen, das ist schon ganz erstaunlich. Aber es fehlt eben noch im Gesamtsystem und der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Und wir brauchen eben auch engagierte Führungskräfte, die die Eisenbahner motivieren, die sich nicht nur das Geld in die eigene Tasche stecken.
Also die rührend aktiven Zugbegleiter, auch das habe ich selbst schon erlebt. Das entsteht aber natürlich aus diesen Versäumnissen in der Kommunikation insgesamt. Das ist tatsächlich richtig. Eine Hörerin wollen wir noch zu Wort kommen lassen. Jena, ich hoffe, ich habe den Namen hier richtig mitbekommen. Jena Haus steht aus Lübeck. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde aus der Weltmarzipan-Hauptstadt. Ich bin ein Mann und heiße mit Vornamen Jens.
Jens, okay, da war hier ein Tippfehler drin. So ist das zustande gekommen.
Ja, nein, also kurz den Beitrag, den meine Vorrednerin lieferte. Nur als Idee, solche Taxischeine lassen sich heutzutage unter Umständen über ein geeignetes Computernetzwerk am Ticketautomaten der Dame in die Hand drucken. Mal als Idee für das Handling. Ich wollte noch einen kleinen anderen Aspekt reinbringen, der jetzt gar nichts mit so großen LKWs und der Kombination Autos und Bahn angeht, sondern im Nahverkehr das Fahrrad. Das Fahrrad, das Handling von Fahrrad mitsamt dem Extra-Ticket, das auch noch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt wird. Da gibt es Fahrradtageskarten und Einzelkarten. Und das Fahrrad ist meine Situation ganz kurz geschildert. Ich habe einen Arbeitsweg von 25 Kilometer von Lübeck nach Dassow. Und das ist gerade eben zu weit natürlich, um es mit dem Fahrrad zu machen, besonders im Winter. Ich könnte mit der Bahn von der Haustür nach Schönberg fahren und dann sind es mit dem Fahrrad nur noch schöne 10 Kilometer, ironischerweise über einen aufgelassenen Bahndamm.
Was ja schönes Fahren sein kann.
Worden sind. Ja. ich könnte eine Monatskarte haben für, ich weiß nicht was, irgendwo bummelig 120 Euro oder so. Aber das Fahrrad müsste ich nach wie vor täglich ein Fahrradticket ziehen für 5 Euro. Und das ist dann das Zünglein an der Waage, wo ich sage, nee, das wird dann wirklich zu teuer, dann fahre ich mit dem Auto. Und ich würde gerne die Bahn einfach auffordern, liebe Bahn, nimm dir ein Herz, mach den Transport von Fahrrädern kostenlos. Es gibt so Personen, die haben diese Klappfahrräder, die sind dann sowieso völlig kostenlos, weil sie eher ausschauen wie ein Koffer. Mein Fahrrad ist auch nicht schwerer als ein Koffer. Einen Koffer darf man kostenlos mit sich rumschleppen in der Bahn. Ich würde eigentlich gern mein Fahrrad einfach mit in die Bahn reinnehmen.
Das Thema Fahrrad, Herr Hausstedt, ist tatsächlich auch eins, was andere Hörer hier besonders interessiert. Peter Fischer zum Beispiel aus Stur bei Bremen hat uns eine Mail geschickt und schreibt, ich würde gerne bei weiteren Reisen mein Fahrrad im ICE mitnehmen können. Bisher geht das meines Wissens nur in den langsamen Zügen. Herr Kirchner von der Eisenbahngewerkschaft als Praktiker sozusagen gefragt und mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Ist da was im Schwange? Denkt man da ein bisschen um, was Fahrräder in Zügen angeht bei der Bahn?
Ja, in der neuen Generation der neuen Nachfolge ICEs ist das überall möglich.
Und wie ist das mit Nahverkehrszügen? Da geht's ja oft, aber eben auch nicht regelmäßig. Bei manchen muss man es anmelden, bei anderen nicht. Ist das eigentlich überhaupt durchschaubar für einen Fahrradfahrer noch?
Nein, das ist ein Problem, das der Hörer ja auch angesprochen hat, das eigentlich nicht die Bahn lösen kann, sondern die Aufgabenträger. Die entscheiden, wo und zu welchen Preisen Fahrräder mitgenommen werden dürfen. Und hier bedarf es, dass die Aufgabenträger sich da besser aufeinander abstimmen und über alles ermöglichen.
Also ein weiteres Thema der Koordination von allen Playern, wie das Neudeutsch heißt, im Bahnverkehr. Wohin steuert die Bahn, warum der neue Chef Weichen stellen muss? Das war das Thema der Redezeit heute Abend. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen haben wir wieder eine Redezeit und da geht es um die Elbvertiefung. Das Urteil in Sachen Elbvertiefung, was sind die Folgen für Norddeutschland? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort wieder im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Jetzt gleich nach den Nachrichten um 22 Uhr heißt es auf NDR Info wieder Play Jazz. Heute mit Sarah Seidel am Mikrofon. Ich darf mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse an unserer Sendung bedanken. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.